Johannes 1, die Verse 1 bis 14. Johannes 1, 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Ich möchte heute weitermachen mit unserer kleinen Reihe von Predigten aus dem ersten Johannesbrief. Und heute soll die Grundlage der Predigt 1. Johannes 1, 5 bis 10 sein. 1. Johannes 1, 5 bis 10. Das letzte Mal, als wir über Johannes sprachen, ging es um die Gemeinschaft. Was wir von Anfang an gehört haben, schreibt der Johannes, ist, dass Gott Gemeinschaft hat. Mit dem Sohn und mit den Jüngern und auch mit uns Gemeinschaft haben will, damit die Freude vollkommen sei. Wenn man darüber nachdenkt, und ich will das nicht vom letzten Mal wiederholen, dann ist Gemeinschaft das Gegenteil von Einsamkeit. Und wenn wir in unsere Zeit heute hineinschauen, dann ist ganz, ganz viel Einsamkeit da. Innere Einsamkeit, nicht nur äußere, sondern auch innere. Du kannst bei einer Veranstaltung oder Konferenz oder was auch immer sein, mit Hunderten von Menschen und doch bitter einsam sein, ganz alleine. Ich denke, die meisten von uns haben das schon erlebt. Und jetzt sagt Gott, ich will mit dir Gemeinschaft haben, und zwar nicht temporär, sondern immer. Das heißt also, Gott bietet uns sich selbst durch Jesus Christus an. Das sind die ausgestreckten Hände. Und da steht dann der Mensch. Wir alle wissen, dass zur Gemeinschaft, wenn ich mit einem anderen Gemeinschaft habe, da brauche ich Vertrauen. Und je intensiver die Gemeinschaft ist, desto mehr Vertrauen brauche ich. Wir sprechen auch von Anvertrauen. Gott hat dieses Vertrauen, indem er sich uns offenbart, das heißt bekannt macht. Und dann gucken wir wieder auf uns und dann stellen wir fest, dass wir alle, wie wir hier sitzen, gerne mal etwas verbergen. Ein Grund ist, dass wir misstrauisch sind, im weltlichen, irdischen gesprochen. Wenn wir Informationen von uns preisgeben, könnte der andere das ja gegen uns verwenden. Und manchmal ist es im Geistlichen auch so. Wir können oder wollen Gott zwar, oder wir wollen mit Gott Gemeinschaft haben, aber wie ist es denn mit dem Vertrauen? Ach, habe ich Gespräch geführt für Menschen, die überhaupt keinen Zweifel hatten, dass Gott da ist und dass ein Gott Anspruch an ihr Leben hat? Aber diese Menschen haben Gott nicht vertraut. Und oft steckt dahinter, ich weiß selbst, was gut für mich ist. Oder ich bilde mir das ein. Und das finden wir auch bei den Kindern Gottes. Und genau hier setzt jetzt der Johannes seine Werbung, sein Bekanntmachen Gottes fort. Heute geht es also um das Vertrauen. Erst das letzte Mal das Angebot der Gemeinschaft und heute das absolute Vertrauen, das wir in Gott haben können. Das steckt ein bisschen da drüber. Und jetzt kommen wir zum Text. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das ist mal ein Statement. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander? Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht wahr. Oder sein Wort ist nicht in uns. Soweit. Viele Predigten über diesen Text sind bei uns. Unserem Verhalten, unsere Sünde, unser Versagen. Ich möchte heute Morgen einen anderen Schwerpunkt legen. Ich möchte wirklich auf dem Schwerpunkt Gottes bleiben. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Das ist nun eine ganz, ganz neue Botschaft gewesen, die erst durch öffentliche oder göttliche Offenbarung, Bekanntmachung von Geheimnisoffenbarung den Menschen verkündet wurde. In so einer Klarheit und Art und Weise hat man das im alten Bund noch nicht gewusst. Allein Jesus Christus konnte restlos bekannt machen, offenbaren, nämlich an seiner Art, an seinem Wesen, an seinem Sein. Denn wer mich sieht, sieht den Vater, dass der Vater wesenmäßig Licht und dass in ihm keinerlei Finsternis ist. Doch was bedeutet dies? Dies bedeutet, dass in ihm nichts Böses ist. In ihm ist kein finsterer Beweggrund, kein etwas Vorspielen, was nicht da ist, kein Taktieren, kein hinters Licht führen, wie wir so schön sagen. Und es bedeutet, dass er keinerlei Beziehung zum Bösen und zur Finsternis hat oder in keiner Beziehung steht. Bis auf eine Ausnahme. Er hat dem Bösen Grenzen gesetzt. Das ist die einzige Ausnahme, da gibt es eine Beziehung. Die Finsternis wird das Licht nicht überwinden. Zwei Räume, der eine Raum dunkel, der andere hell. Die Dunkelheit des einen Raums, auch wenn sie nebeneinander liegen, wird niemals den hellen Raum dunkel machen können. Gott setzt dem Bösen Grenzen und da ist die Schnittstelle, sag ich mal. Aber sonst sagt uns diese Textstelle, in ihm ist keinerlei Finsternis, keinerlei Hintergedanken, nichts Böses, alles absolut hell. Darum bedeutet die Botschaft Jesu und der Apostel, dass wir ihm, dem Vater, völlig vertrauen können. Gemeinschaft kann nur entstehen, wenn Vertrauen da ist. Und genau das sagt der Johannes hier. Ihr könnt unserem Gott absolut vertrauen. Er meint es genauso, wie er dir das sagt. Er hat dich genauso lieb. Und diese Liebe ist ohne Hintergedanke. Das kriegen wir Menschen fast nicht hin. Und wenn ich unsere modernen Beziehungen heute anschaue, bin ja noch nicht so lange aus dem Berufsleben, da waren dann Männlein wie Weiblein, die mir erzählt haben, auf Betriebskosten, wie sie sich doch von dem anderen hintergangen gefühlt haben oder ausgenutzt gefühlt haben, wo diese Win-Win-Situation nicht mehr gegeben war und dass sie deswegen auseinandergegangen sind. Unerfüllte Erwartungen oder der Deal der Beziehung, der Gemeinschaft hat nicht mehr gepasst. Und hier sagt uns die Bibel, Gott ist nicht so. Du kannst ihm vertrauen, das sagt Johannes. Vertrauen wir ihm? Liebe Geschwister, vertrauen wir ihm auch in dunklen Tagen, wo es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen? Glauben wir, dass er es gut mit uns meint? Das ist die Frage, die Johannes hier betrachtet. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder bezeugen, wenn wir es denn erlebt haben, wenn wir damit zurechtkommen, wenn wir das wirklich glauben können, dass Gott gut ist, dass wir das auch bezeugen. Gott ist gut, auch mit all den Wegen, die für uns Umwege zu sein scheinen, ist er gut und er geht exakt den optimalen Weg. Ich freue mich, dass wir demnächst im Herbst wieder wandern gehen. Und da ist der gerade Weg nicht unbedingt immer der beste. Ich kann auf 2.500 Meter so hochlaufen, ich kann aber auch so hochlaufen. Ich sage euch, der Weg, der so langsam Kurven macht, ist wesentlich leichter und ungefährlicher. Und deswegen kommt es in unserem Leben immer wieder mal vor, dass wir denken, Gott geht mit uns Umwege. Nee, der geht keine Umwege, sondern er geht mit uns den sicheren Weg. Der Satan erzählt uns, komm hier über den Grat, da geht's schneller. Guck mal das Fädchen, so viel. Geht's links abwärts und rechts hoch? Nein, umgedreht, gell? Ihr habt aufgepasst. Und er sagt uns nicht, dass auf dem schmalen Pfad irgendwann so ein Fels liegt und du daran nicht vorbeikommst. Jegliches Misstrauen und jeglichen Zweifel an Gott trübt unsere Liebe zu ihm. So ist es nur Konsequenz, dass Satan immer wieder versucht, diese Zweifel zu sehen. Gleich bei Adam und Eva sollte Gott gesagt haben, Satan lügt da nicht. Er sieht nur Zweifel. Er stellt in Frage. Und so machen wir das heute auch als Kinder Gottes. Ist der Weg, den Gott mit uns geht, jetzt wirklich der richtige? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich tue doch alles für ihn. Und trotzdem geht es mir so schlecht. Abgesehen davon, ich tue doch alles für ihn, ist schon es selbst, um nicht Lüge zu sagen, Veräppelung. Wir sind so sehr als Dealmaker, nicht nur der Ami, sondern wir auch, dass wir immer meinen, wir müssten mit Gott Geschäfte machen. Nach dem Motto, ich bin schön brav und du gibst mir, was ich will. Das machen Kinder schon mit ihren Eltern. Ne? So funktioniert das mit Gott aber nicht. Und da stellt sich die Frage, wenn Gott uns hier als Vater vorgestellt wird, was haben wir für ein Vaterbild? Ich gebe zu, dass ich manchmal in unserer Zeit heute Schwierigkeiten habe, jemanden zu vermitteln, Gott ist der liebende Vater, weil das im Hintergrund der Person so nicht stattgefunden hat. Es gibt keine Erfahrung mit dem liebenden Vater, entweder weil es nicht kennt oder weil es ein schwieriger Mensch war. Oder. Was willst du dem vom liebenden Vater, dem Vater des Lichts erzählen? Und das kommt dann, dass auch Kinder Gottes sich Gott oft als den großen Zerstörer vorstellen, so etwa wie die Germanen, ich weiß, ich bin gemeint, ihren Gott Donner, der mit dem Blitzhammer, und meinen, Gott wartet nur darauf, dass er uns bei irgendeiner Sünde erwischt und uns dann vernichten, gern vernichten würde, und dass dann der Sohn, der Herr Jesus, zum Thron des Vaters rennt und sagt, halt, 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 das ist aber jemand, für den ich gestorben bin. Wir würden das nie zugeben, dass wir dieses Gottesbild haben, aber oft sind die Auswirkungen, wie wir mit Gott umgehen, genauso. Erschreckenderweise wird unser Vaterbild von Gott, von unserem Unterbewusstsein und von unserer Seele verzerrt. Was für ein Vaterbild habe ich? Den harten, den gesetzlichen, den absolut auf sein Recht beharrenden Vater? Oder auf den liebenden Vater? Ich bin immer wieder ein wenig betrübt, wo dann alle möglichen alttestamentlichen Stellen herangezogen werden, um das Bild dieses harten, aber gerechten Vaters zu untermauern. Machen wir uns doch klar, dass Gott Liebe ist. Das haben wir erst am Sohn gesehen, das ist der neue Bund. Im alten Bund war das nicht offenbart. Wohl aber hat er das einigen Einzelnen deutlich gemacht. David zum Beispiel, guter Kumpel von mir, auch wenn der mich nicht kannte. Aber ich habe viel von ihm gelesen. Als er Mist gebaut hat und Gott ihn gefragt hat, wie sieht's aus, Menschen oder meine Hand? Da sagt er, ich will lieber in die Hand meines lebendigen Gottes fallen wie in Menschenhand. Der hat was davon gewusst. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Vaterbild in unserer Kindheit durch Erleben und Begegnungen geprägt wurden und wir mit unserem leiblichen Vater oder auch anderen Männern sicherlich nicht immer tolle Erlebnisse hatten. Diese Eindrücke der frühesten Kindheit liegen so tief in unserem Unterbewusstsein, so dass viele Christen Gott gegenüber nur eine Angstbegegnung haben. Und Angst macht jede Liebesbeziehung unmöglich. Entweder habe ich Angst oder ich liebe. Ich bin froh über jedes Kind Gottes, das ein tolles Elternhaus hatte. Leider ist das ein bisschen selten. Viel dieser Kindheitserlebnisse und den Blick auf Gott erzeugen Angst. Und Angst erzeugt Dogmen. Und Dogmen wiederum erstarren in einer Denkform, die mit dem Zeugnis des Neuen Testaments, mit dem Zeugnis des Johannes überhaupt nichts zu tun hat. Denn Johannes sagt, Gott ist Licht. In ihm ist nichts Hinterhältiges. In ihm ist nichts Böses. Gar nichts. Und weil in ihm nichts Böses ist, kann er auch nichts Böses von dir wollen. Oder es Böse mit dir meinen. Und doch sollen wir, so sagt die Schrift, jetzt gehe ich mal auf die Gesetzeslehre hin, unseren Gott lieben, aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele und aus ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Steht schon im 5. Mose. Hat es Israel geschafft? Haben sie ihn geliebt oder haben sie ihn geopfert? Übrigens, Baal haben sie auch geopfert. Wie schnell sind wir dabei, Gott in so ein Götzenschema reinzupressen, indem wir meinen, wir müssten den rachsüchtigen Gott befriedigen. Abgesehen davon, dass es nicht geht. Nur wenige Menschen, auch in gläubigen Kreisen, durften sich in einer gesunden Weise das prägende Vaterbild aneignen. Und ich weiß es ja aus eigener Erfahrung. Also mein Vater war nicht perfekt. Und ich hätte ihm sofort auf Anschlag eine ganze Mängelliste machen können. Ich frage mal den Wolfgang, du auch? Das seit frühester Kindheit können wir das hochzählen. Wie komme ich also zu einem harmonischen, einem echten, einem biblisch gezeugten Vaterbild? Das Geheimnis liegt daran, dass Gott Licht ist und wie Röntgenstrahlen durchscheint. Eigentlich sind Röntgenstrahlen out, heute gibt es ja ein MRT. Da wird man dann in Scheiben geschnitten, da kann man ganz genau reingucken. Und noch viel tiefer guckt Gott in unsere tiefsten Gründe und weiß genau, wie wir sind. Und wenn wir aufhören, die Schuld bei anderen zu suchen, bei dem Vater, bei der Mutter, bei unserer Umwelt, sondern sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, ich bin ja nicht besser. Meine Ansprüche, die ich an meine Eltern oder meinen Vater hatte oder habe, die kann ich ja selbst nicht erfüllen. Herr, vergib mir. Dann kann Gott heil machen. Das ist der Weg, dass ich selbst erkenne, dass ich Vergebung brauche. Wenn aber mein Anspruch bleibt, meine Eltern waren so fies zu mir und die haben alles falsch gemacht und die haben mir das Leben von Anfang an versaut und die haben so viel Fehler gemacht. Und deswegen bin ich so. Wirst du an dem Punkt nie heil werden. Es ist unmöglich. Der Dreck wird immer in deiner Seele sitzen. Wie soll dann das möglich sein, dass die Schrift sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, sagt der Herr Jesus? Das ist das erste Gebot der Verheißung. Weil es so schwer ist. Darum ist also die Botschaft des Apostels so ungemein befreiend. Der Herr Jesus hat sie einmal so ausgesprochen. Der Vater selbst hat euch lieb, Johannes 16. Und in Johannes 17 bezeugt er, dass der Vater uns mit derselben Art und Weise liebt wie den Sohn, den einzigen und Erstgeborenen. Und Paulus bezeugt, Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, weißt du es dann? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Du bist doch ein Berufener, wenn du hier sitzt und bezeugen kannst, Jesus ist mein Herr und Heiland. Dann dienen dir doch auch alle Dinge zum Besten. Warum? Weil der Vater dich liebt und du den Vater liebst. Denen, die Gott lieben, liebst du Gott? Oder hast du von ihm ein Bild, das irgendwie geprägt ist und nicht von der Schrift? Es ist wichtig, dass wir schauen, was die Schrift von Gott sagt. Gott ist Licht, in ihm ist keinerlei Finsternis, ich werde es noch ein paar Mal sagen, kein finsterer Beweggrund und keine Beziehung zum Bösen. Und wir dürfen ihm trauen und vertrauen und ihm unsere Liebe entgegenbringen, indem wir uns durch den Sohn ihm nahen. Wir können uns nur durch Jesus ihm nahen. Wir dürfen rufen, aber lieber Vater, weil in gleicher Weise Gottes Geist so in uns ruft, lesen wir in Römer 8 und im Galater 4. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir gelesen, Vers 7 unseres Textes, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Achten wir darauf, dass hier der Vater zuerst genannt wird, wenngleich wir auch ohne Jesus keinen Zutritt zum Allerheiligsten hätten. Und dann nicht mit der Freimütigkeit, die Jesus hat, Gott nahen könnten. Gott ist Licht. In ihm ist keinerlei Finsternis. Es gibt vier direkte Aussagen, zumindest habe ich vier gefunden, über das Wesen Gottes im Neuen Testament. Wenn jemand ein fünftes und sechstes findet, bitte mitteilen. Also mindestens vier direkte Aussagen. Die erste Aussage, die ich nennen möchte, ist: Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und Wirklichkeit oder Wahrheit anbeten, Johannes 4, 24. Als zweites: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt damit in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, 8. Allein darüber ist eine Predigt zu halten, was das heißt, in der Liebe bleiben. Wenn ich zu meinem Bruder, meiner Schwester sage: Du Narr, du Doofkopf, du, ich könnte dich schon wieder gegen die Wand klatschen, der ist nach Aussage des Herrn Jesu ein Mörder. Was werfe ich dann meinen Altvorderen irgendetwas vor? Was werfe ich meinen anderen denn vor, meinen Mitbrüdern, meinen Mitschwestern, wenn ich selbst genauso bin? Da gibt es das Gleichnis von dem Schalksknecht. Es ist gut, wenn wir bei all diesen Fragen uns selbst anschauen und in der Liebe bleiben. Gott ist Leben, ist die dritte Aussage, Johannes 11. Er hat nicht nur Leben, sondern er ist das Leben und darum der Lebendige und Lebenverteilende. Und als viertes, unser Thema: Gott ist Licht. Wir haben es gelesen, 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht. Er hat keine Beziehung zur Finsternis, keine Wesensbeziehung zu Satans Mächten. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, gell? Jetzt wollen wir uns noch kurz der Frage, mal kurz, weiß ich nicht, mal sehen, der Frage zuwenden: Woher kommt dann das Böse in der Welt, wenn es nicht aus Gott kommt? Denn wir wissen, dass Gott in Jesus Christus alles geschaffen hat. Und darum sind wir auch bei dem Thema: Wurde Satan als Satan geschaffen? Heißes Thema, kann man sich voll drüber streiten, ich sage euch meine Erkenntnis. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass ich das auch biblisch begründe heute Morgen. Weil es wichtig ist, weil unser Vater, unser Gottesbild auch davon geprägt wird, ob wirklich nichts Finsteres von Anfang an da war, dass nur Licht war. Es gibt Geschwister, ich sage bewusst Geschwister, die behaupten, Gott habe das Böse als Böses geschaffen, den Satan als Satan, sodass der gar nicht anders handeln konnte, als von Urbeginn an gegen den Willen Gottes zu handeln. Und dass Gott ihm dankbar sein müsste, weil dadurch, dass so viel Dunkelheit da ist, das Helle, das Licht besonders erstrahlt. So nach dem Motto, wie meine Frau heute Morgen: Lena, ich habe gesagt, such dir mir mal einen Schlips raus, ich habe dafür keine Ader. Und sie sagt dann: Ja, ich habe was Kontrastreiches rausgesucht. Gut. Ob es euch eure Meinung auch ist, ist auch okay, aber jetzt wisst ihr, wie das bei uns daheim ist. Ich habe das Hemd rausgesucht und sie den Schlips. Ernstes Thema, muss man ein bisschen entspannen im Kopf. Also, hat Gott diesen Kontrast geschaffen, gebraucht, um deutlich zu machen, er ist Licht? Andere, war ich vor vielen Jahren mal völlig verblüfft, wir waren beim gemütlichen Mittagessen und dann sagt einer zu mir: Übrigens, Gott ist deswegen Licht, weil er die Finsternis aus sich selbst rausgetan hat. Was ist jetzt wahr? Und solche Aussagen sind nach meiner tiefsten Überzeugung, und ich sage das ganz bewusst, Gotteslästerung. denn sie sind absolut ehrabschneidend und widersprechen dem, was die Schrift uns hier an dieser Stelle bezeugt. Selbst dann, und ich habe sie Brüder genannt und Geschwister genannt, wenn sie unbewusst vollzogen werden, diese Aussagen. Wir lesen dazu Römer 3, 3 bis 8. Mal nach dieser Frage schauend, ob Gott das Böse braucht, um gut dazustehen. Und ich habe nach der Auslegung oder der Übertragung, ich sage es ganz bewusst, der neuen evangelischen Übersetzung das aufgeschrieben, aber ihr könnt es ja nachlesen in der Elberfelder, in der Luther, in der Schlachter. Aber ich fand, es liest sich ganz gut und die Auslegung war gut. Es stimmt zwar, dass einige dieses Frauen, und da geht es um Vertrauen, da ging es um Juden, enttäuscht haben. Aber kann ihr Unglaube etwa die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr sollte dadurch klar werden, dass Gott zuverlässig und wahr ist. Jeder Mensch aber letztlich ein Lügner, so wie es in der Schrift heißt. Du sollst Recht behalten mit deinem Wort, sie werden sich als Zuverlässigkeit erweisen und du wirst dich siegreich behaupten, wenn man dich zur Rechenschaft ziehen will. Psalm 51, Vers 6 finden wir das. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erst richtig zur Geltung bringt, was sagen wir dann? Ist Gott vielleicht ungerecht, wenn er seinen Zorn überkommen lässt? Ich frage sehr menschlich. Auf keinen Fall. Denn wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn das stimmt, warum richtet dann Gott? Wenn er die Ursache des Bösen doch ist. Was macht er mir denn dann überhaupt für Vorwürfe? Wenn er es so gewollt hat. Wenn nun aber die Wahrheit Gottes erst dadurch richtig zur Geltung kommt, dass ich ein Lügner bin und sein Ruhm erst dadurch richtig groß wird, warum werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Wenn er die Finsternis braucht, um deutlich zu machen, dass er Licht ist, warum werde ich dann als Sünder gerichtet? Könnten wir da nicht gleich sagen, tun wir doch das Böse, damit Gutes dabei herauskommt? Einige verleumden uns ja und behaupten, das sei es, was wir lehren. Gottes Gericht wird sie zurecht treffen. Wenn wir das auf das, was ich vorher über Satan gesagt habe, beziehen, und das können wir, weil Satan der größte Lügner und der größte Sünder von Anfang an ist, dann ist all das, was ich vorher gesagt habe, Lüge. Und dem Gericht anverheimen. So kann ich mich erdreisten zu sagen, es ist Gotteslästerung. In ihm ist keine Finsternis, er hat die Finsternis auch nicht als Finsternis geschaffen. Nein, in der Pfingstgemeinde würden sie jetzt alle sagen, Amen, so ist es. Genau. Was hier über Menschen in Gottes Gericht gesagt wird, der sich rechtfertigen will, indem er die Verherrlichung Gottes als Entschuldigung für seine Sünden nimmt, könnte man auch in gleicher Weise auf den größten aller Sünder, den Satan und die Sprüche seiner menschlichen Anwälte beziehen. Wem wollen wir denn mehr glauben? Der Philosophie von Menschen oder der Botschaft, die wir von ihm gehört haben? Wie Johannes schreibt, wir, das sind die Apostel und all die Zeugen, die um ihn rum waren. Nämlich, dass Gott Licht ist und keinerlei Finsternis in ihm ist. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Also auch keine Finsternis von ihm stammen kann. Wenn aber Geschöpfe sich von dem lebendigen Gott entfernen und aus seiner Gemeinschaft weichen, indem sie in der Revolution gegen ihn und seinen Messias, seine Bande, seine Stricke, seine Seilen der Liebe, als Band der Vollkommenheit und des Friedens, als kosmisches Ordnungsprinzip zerreißen, lesen wir was in Psalm 2, dann geschieht Folgendes. Um es mal einfach zu sagen, Gott ist Licht. Was passiert, wenn ich mich aus diesem Licht heraus bewege? Sie werden, jeder, der sich herausbewegt, damit zwangsweise, wesensmäßig Finsternis, weil sie sein Licht, sich seinem Licht entziehen. Sie verfallen dem Geist der Zerstörung, der Lüge und des Mordes, weil sie den Anspruch seines Geistes entfliehen. Sie verfallen dem selbstzerstörerischen und alles zerstörenden Hass des Mörders von Anfang. Gemeint ist der Anfang der Menschenschöpfung. Merken, dass sie ohne Gott verloren sind, weil sie seine Liebe und das Licht verlassen. Sie verfallen dem Tod, indem sie erkalten und werden dadurch noch viel, viel aggressiver. Weißt du, wenn du Gott verlassen hast, wenn du Gott den Rücken gekehrt hast, dann suchst du dir, weil der Mensch so gebaut ist, andere Götter. Johannes 4,16. Und wir haben erkannt und glaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wer nicht in der Liebe bleibt, der bleibt nicht in Gott. Und Gott und damit sein Gotteswesen Liebe, Licht, Geist und Leben bleibt nicht in ihm. Das ist die Konsequenz auch für Kinder Gottes. Deswegen warne ich davor vor eigenen Wegen, da warne ich vor Abschottung, da warne ich von sich isolieren oder was auch immer. Eigene Wege führen immer in die Dunkelheit. Immer, immer. Wenn wir in Gott bleiben, dann bleiben wir in der Liebe, im Licht, im Leben, im Geist. Bleiben zusammen mit Christus verborgen in Gott. Lesen wir Kolosser 3, Vers 3. Wenn wir uns von ihm abwenden, ergreift uns Finsternis und Tod. Und der Hass des alten Wesens wird in uns immer wieder mächtig. Denn diese Möglichkeit bleibt ja auch. Keine Zelle in uns wird verändert durch die Wiedergeburt. Biologisch, seelisch und in der Konstruktion unseres Geistes bleiben wir ja im Bild des ersten Adams. Wir haben ja noch nicht den Herrlichkeitsleib des Herrn Jesu, oder? Wenn ich gegen die geschlossene Tür renne, tut es mir weh, dem Herrn Jesus, ne? Der ist durchgegangen mit dem Herrlichkeit und Auferstehungsleib. Den bekommen wir aber erst. Das ist das, was dahinter steckt. Der Unterschied bei der Wiedergeburt ist, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und wir sind zusammen mit dem Sohn, dem Wesen Gottes, in einer solchen Weise ausgesetzt, dass wir dadurch umgestaltet werden in das Bild Jesu, der zur Rechten Gottes sitzt. Das heißt, wir werden verändert, vor allen Dingen in unserem Denken. Und der Herr möchte nicht nur den Geist verändern, sondern auch die Seele. Ich habe vorhin davon gesprochen, wie die Seele geheilt werden kann, wenn du erbste Eltern hattest. Geheimnis ist Selbsterkenntnis und Vergebung. Und das will der Herr in uns verändern. Durch seinen Geist, in dem er uns prägt, in dem Wesen Gottes hinein. Und dazu ist aber notwendig, dass wir ihm nicht weglaufen. Kinder Gottes sind ganz oft so, dass sie im Bootcamp voller Freude antreten und dort trainiert werden in Glaubensfragen und rennen und machen und tun, voll aktiv sind und irgendwann die Schnauze voll haben, ich spreche menschlich, und dann sagen, ach, ich mache mal eine Pause vom Bootcamp, ich komme irgendwann mal wieder. Wenn du Pause vom Trainingslager Gottes machst, machst du Pause von der Liebe. Und wenn du Pause von der Liebe machst, dann machst du Rückschritte. Stehen bleiben bedeutet Rückschritt. Es ist nicht so, dass du an dem Punkt wieder ansetzt, wo du ausgestiegen bist. Du fängst von vorne wieder an. und dem Herrn seine Liebe und Gnade und Güte ist es zu verdanken, dass er uns wieder anfangen lässt. Wie wurde nun Gottes Cherubim, der Lichtengel, zu Satan? Wie entstand in ihm das Böse? Ich kann diese Frage ehrlich abschließend nicht beantworten. Ich war nämlich nicht dabei. Aber der Wesensverfall zum Bösen wird dabei in ähnlicher oder derselben Weise vor sich gegangen sein wie später beim Menschen. Nämlich ganz einfach durch ein Nichtbleiben im Wesen Gottes. Gegen Gott rebellieren, sein wollen wie Gott, das ist ja das, was dem Menschen eigen ist. Und mit Sicherheit ist das ein satanischer Grundgedanke. Zweifel, Rebellion, sein wie Gott. Gott nicht Gott sein lassen wollen. So wird es bei Satan auch gewesen sein. Denn eins ist Gott seinem eigenen Wesen absolut schuldig. Er konnte niemals ein Wesen in völliger Versklavung schaffen, sondern gab ihnen allen die Freiheit der Entscheidung als höchstes und gefährlichstes Gut mit auf dem Weg. Das war der Grund, warum Gott dem Adam gesagt hat im Paradies, du sollst vom Baum der Erkenntnis nicht essen. Du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit. Das heißt ja bei langem nicht, dass er nicht irgendwann vom Baum der Erkenntnis und dann vom Baum des Lebens hätte essen dürfen. Aber jetzt ist es noch nicht Zeit. Und dann kommt Satan her und sät Misstrauen. Sollte Gott gesagt haben, es ist gut, wenn du weißt, was gut und böse ist und. Das ist im Glaubensleben bis heute so. Manches ist für uns heute noch nicht dran, aber vielleicht morgen oder übermorgen oder erst, wenn wir beim Herrn sind in Ewigkeit und wir vertrauen Gott nicht, sondern wollen es gleich. Das ist wie bei Karrieren oder sonst irgendwas, Partnerschaften und. Herr, schenk mir Demut. Aber sofort. Gott hat kein Wesen in die Versklavung geschafft. In die Versklavung geht das Wesen freiwillig. Warum ist das so? Liebe zwingt nicht. Liebe mahnt, Liebe ruft, Liebe bietet sich an, Liebe straft. Aber versklaven tut sie nicht. In diesem Sinne ist Gott verantwortlich für die Existenz des Satans, dass er den nicht eingebunden hat, dass der nicht abweichen kann. Aber es hätte Gottes Wesen absolut nicht entsprochen. Liebe um seiner selbst ist echte Liebe. Und wenn es heißt, wir sollen Gott lieben, dann geht es nicht darum, was er für uns getan hat in erster Stelle, sondern dass wir Gott lieben um seiner selbst lieben. Dass Gott von dieser Entwicklung nicht überrascht wurde, ja, dass er sie sogar benutzt, ist etwas ganz anderes und dass Gott einen Plan hat und dass er am Ende Recht behält, auch. Woran merken wir das? Vor Grundlegung der Welt, so stelle ich mir es vor, hat der Vater und der Sohn schon darüber gesprochen, wie sie Satans Macht brechen. Und zum Ziel kommen. Wir wollen festhalten, er ist der vertrauenswürdige Gott, der Gott des Lichts ohne Wesenbezug zur Finsternis. Das ist die Zentralbotschaft Jesu und seiner Apostel, komprimiert auf einen Nenner gebracht. Ich lese noch Jakobus 1, Vers 13, eine für mich klarsten Aussagen zu dieser Frage. Jakobus 1, 13 und folgende bis 17. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Gemeint ist hier die Versuchung zum Bösen. Unser Glaube wird manchmal von Gott geprüft, belastet. Warum ist das so? Das ist wie beim Muskel. Ein Muskel, der nicht unter Last ist, der baut sich nicht auf. Deswegen gehen ja so manche in die Muckibude und machen das mit den Gewichten. 15 Mal und dann eine Pause und dann nochmal 15 Mal und so ist das so auch. Manchmal wird unser Glaube geprüft. Das tut er. Damit werden wir trainiert. Aber wir werden von Gott nicht zum Bösen, zum Satanischen, zum Fallen, zur Sünde versucht werden. Wenn das geschieht, dann steckt nicht Gott dahinter. Gott wird uns niemals sagen, lauf doch mal weg, du wirst sehen, es läuft auch ohne Gott ganz gut. Denn Gott kann nicht versucht werden von Satan, er selbst aber versucht niemand zum Bösen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgelockt und fortgezogen wird. Da merken wir einen Punkt. Begierde. Wie funktioniert Begierde? Ich sehe, ich will haben und ich greife zu. Man kann sehr zufrieden mit seinem Leben sein, wenn man sich nicht mit anderen vergleicht. Nehmen wir die Parkettstraße. Sozialviertel, recht für mich günstige Wohnung, sonst auch nicht mehr so günstig. Und dann gehen wir ein bisschen ins Dichterviertel rein. Eine Villa neben der anderen. Tolle Häuser. Solange ich dankbar bin, dass Gott mir da eine Wohnung gegeben hat, alles gut. Wenn ich mir aber einbilde zu sagen, wieso hat der so ein tolles Haus und du, lieber Gott, hast mir auch nicht auch so ein Haus gegeben? Das wäre dir doch ein kleines gewesen, mir die Hütte zu geben. Warum dem Heide? Begierde? Vorwürfe? Misstrauen und dann zugreifen. Nicht wenige Kinder Gottes haben sich dann auf dem Weg gemacht, Gott Mammon zu folgen. Geld verdienen, haben wollen. Haben wollen. Und nur um dann festzustellen, wenn sie es haben, dass es auch nicht befriedigt. Und da kannst du alles einsetzen. Karriere, Mann, Frau, Kinder, alles. Wenn ich es selbst haben will, wird es mir bitter. Wenn ich es mir schenken lasse, wenn Gott mir das schenkt, also ihr kennt mich alle. Wenn der Herr mir eine dicke Hütte geschenkt hätte, ich hätte damit überhaupt kein Problem. 240 Quadratmeter Wohnfläche und unten drunter einen großen Raum für die Gemeinde, das wäre super. Und dann noch genug Geld dafür, die Heizung zu bezahlen und jemand, der putzt. Ich würde es dankbar annehmen, wenn es der Herr mir schenkt, hat er aber nicht. Also brauche ich es nicht. Ja, ich finde dieses falsche, bescheiden und bla bla bla. Lass uns bescheiden sein in dem, was wir uns wünschen. Es könnte uns wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn es der Herr mir schenkt, nehme ich es dankbar an. Das habe ich beim Herrn Jesus gelernt. Dem haben sie vorgeworfen, der wäre ewig am Feiern. Wird nur essen und trinken. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, ich bin bei Vers 15, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Das heißt, zieht keine falschen Schlussfolgerungen über die Herkunft des Bösen, des Satanischen, der Finsternis. Wie wir ja betrachtet haben, gibt es offensichtlich in dieser Frage erhebliche Irrtumsmöglichkeiten. Und jetzt kommt es. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Unser Gott ist absolut vertrauenswürdig. Er meint's gut mit dir und nicht böse. Er hat keinen Hintergedanken. Im Übrigen, er braucht dich nicht, er will dich. Wir brauchen ihn und wir wollen ihn nicht. Aber er braucht uns nicht, aber er will uns. fange schon wieder an laut zu werden, gell? Ich gehe mal wieder runter. Wir sind ja unter uns. Aber es ist in meinem Herzen so viel Not, dass wir uns alle einbilden, wir würden Gott irgendeinen Gefallen tun. Und er wäre uns etwas schuldig. Natürlich weiß Gott von Ewigkeit her, was in der Finsternis ist. Er kennt alle Gedanken und Pläne Satans, die dieser jemals ersonnen hat, und wird von keiner Entwicklung Satans überrascht. Seine Weisheit ist unendlich größer als alle Intelligenz und Machtentfaltung des Satans. Und Christe Berg hat einfach Unrecht, wenn er singt, dass Gott und Satan um die Welt Schach spielt und der Satan betrügt und deswegen gewinnt. Auch das ist Gotteslästerung. Sogar in seiner scheinbar größten Torheit und Ohnmacht, in dem Augenblick, wo sein Messias, der Gesalbte, Christus, Jesus, ans Kreuz genagelt wurde, jede äußeren Aktivität beraubt. In dieser Torheit und Ohnmacht ist er weiser und mächtiger als alle Weisheit und Gewalten der Fürsten dieser Welt. Sie haben triumphiert, als er tot war. Und die Menschen sagen bis heute, der Religionsstifter, der gute Mensch, ist letzten Endes durch seinen Tod am Kreuz gescheitert. Wer da gescheitert ist, ist Satan. Hätte er gewusst, hätte er es nur geahnt, dass Jesus die Schuld zahlt und er dadurch keinen Anspruch mehr hat auf Menschen, die sich von Jesus die Schuld bezahlen lassen, hätte er alles getan und wenn er das ganze Römische Reich verdreht hätte, dass dieser Jesus nicht stirbt. Satan ist mächtig, aber er ist nicht allmächtig. Satan weiß, aber er ist nicht allwissend. Unser Gott ist allwissend. Und da besteht das Geheimnis des Kreuzes. Während der Messias am Kreuz genagelt ist, preisgegeben die Hände seiner Feinde, hat er all den Mächten die auszogen, ihn zu stoppen, entwaffnet. Er hat ihnen die Waffen aus der Hand geschlagen, hat sie öffentlich an den Pranger zur Schau gestellt und einen Triumphzug über sie abgehalten. Darf man sowas sagen? Lest Kolosser 2, 14 und 15. Dort beraubte er sie auch jeglicher berechtigter Anklage, die sie gegen Gottes Kinder, gegen dich und mich in der Hand hielt. Satan kann nicht mehr kommen und sagen, jetzt guck dir mal den Martin an, den Versager. Guck dir mal an, was der alles treibt. Guck dir mal an, der weiß so viel von dir oder bildet sich ein zu wissen so viel von dir. Und was macht er da draus? Und der Herr Jesus sagt, ich habe gezahlt, du hast kein Recht mehr dran. Ich habe gezahlt. Das ist frohe Botschaft. Nimm es auf dein Leben, wir müssen nicht immer einen Martin nehmen, aber ich wollte keinen angucken. Er hat gezahlt. Da am Kreuz hat er gezahlt. Der Satan hat kein Recht mehr an dich. Und da kommen wir jetzt genau zu unserer Verantwortung. Jetzt stehen wir im Licht. Der Herr Jesus hat uns aus der Finsternis ins Licht geholt. Jetzt geht's uns gut. Jetzt geht's uns super. Jetzt sind wir frei. Und jetzt steht der Satan in der Finsternis und ruft ins Licht hinein. Hey, hallo, es gibt eine Abkürzung. Hallo, bist du sicher, dass du alles hast, was du brauchst? Weißt du, dass es hier im Dunkeln noch viel mehr gibt? Senden wir hier das Licht und dann versucht er uns so rauszuziehen. Und die Not der Kinder Gottes ist, dass sie genau damit machen. Gott ist nicht der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche. So wie ich der Erfüllungsgehilfe meiner Kinder nicht war, auch wenn die das anders vorgestellt haben. Du bist dafür da, dass es mir gut geht. So ist Gott nicht und so sind die Eltern auch nicht. Noch einmal, Gott erzeugt die Gedanken der Finsternis nicht, denn Gott ist Licht. Diese Botschaft hörten die Apostel von ihrem Herrn, sie nahmen es in ihr Herz auf und ihnen entstand etwas, was unbezahlbar ist, was mit keiner Hütte dieser Welt und mit keinem Auto dieser Welt und mit keinen Gütern dieser Welt bezahlbar ist. Es entstand ein unzerstörbares Vertrauen zu dem lebendigen Gott. Sonst hätten die Apostel das nicht ausgehalten, verfolgt, angeklagt, umgebracht, von den Geschwistern geschnitten. Sie wussten Gottes Licht und seine Wege sind gut. Vertrauen. Vertrauen ist der Treibstoff unseres Lebens. Wenn ich kein Vertrauen hätte, dass Gott mich an dem Todestag nimmt, umhüllt, bewahrt, an den Finsternismächten hindurch in die Ewigkeit trägt, dann hätte ich so viel Angst wie die Heiden und müsste mir einreden, hoffentlich ist alles vorbei, wenn ich die Augen zumache. Vertrauen. Und unser ganzes Leben soll auch dazu dienen, dass wir Vertrauen lernen und schöpfen. Das soll uns ermuntern, ihn, den Vater des Lichts, unsere Liebe entgegenzubringen, weil er uns liebt und weil er sich uns offenbar, also bekannt gemacht hat. Wir sind immer so eingenommen auf menschlicher Ebene, wenn wir jemanden kennenlernen, den wir toll finden. Ne? Outfit toll, das ist eher bei Männern. Frauen gucken angeblich auf die inneren Werte, bin ich auch nicht unbedingt immer überzeugt. Aber wenn uns ein Mensch sich präsentiert, und wir merken, ach, das ist ein feiner Mensch. Das ist ein toller Mensch. Das Wesen ist so angenehm, mit dem möchte ich zusammen sein. Wie viel mehr ist da der Gedanke, Gott offenbart sich und sein Wesen in Jesus Christus. Und wenn wir wirklich ihn erkennen, wie er wirklich ist, dann bleibt Liebe und Anbetung. Nicht, weil wir müssen, nicht wie ein Baal, dem wir Opfer bringen und uns vor ihm niederwerfen müssen, sondern wir lieben ihn um seiner selbst. Wir lieben ihn mit der Liebe, die er uns schenkt. Wir lieben ihn, weil uns das Wesen, seine Klarheit, seine Reinheit, sein Licht total anzieht. Und wir in den Jubel hineinsteigen können, das ist der lebendige Gott. Und ich kleiner Mensch, ich darf ihn kennenlernen. Und dieses Angebot gilt heute Morgen auch. Er bietet dir die Hand und sagt, komm, lass uns zusammen laufen und ich will dir zeigen, wie ich wirklich bin. In mir ist nur Licht, keine Finsternis. Und ich meine es absolut gut mit dir, auch wenn dein Leben noch so ein Chaos ist und wenn da noch so viel Zweifel sind, wenn da noch so viel Schwierigkeiten äußerlich sind. Bei mir ist absolut Licht. Und ich führe dich in diesem Licht in die Ewigkeit. Lass dich einladen, immer wieder neu.